Lasst auf jeden Fall ein Like für diesen Podcast da, ist ein gutes Ding. Ich mag den Lukas und den Oliver, das sind super liebe, nette Leute, die machen ein cooles Ding hier. Von daher lasst euren Like da, kommentiert doch mal, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Da würde ich mich genauso sehr darüber freuen wie der Oliver und der Lukas.
Elevation Podcast. Talk, Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver.
Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Elevation Running Podcasts. Heute zu etwas späterer Stunde, aber das wird den meisten sowieso nicht auffallen. Wir haben ein bisschen das vertrödelt und machen es jetzt am Samstagabend um 9:30 Uhr. Und ja, fangen wir einfach mal mit der klassischen Frage an. Wie lief's so bei dir?
Oh, hallo zusammen. Es lief eigentlich ganz gut. Ich mache ja seit 2 Wochen nur, wenn ich in Fronten bin, dieselbe Strecke, die ich laufe. Ich habe mir diese Backyard-Ultradistanz-Strecke ausgesucht in Fronten. Also 6,7 Kilometer flach. Und die laufe ich jetzt, seitdem ich weiß, dass ich Backyard-Ultra laufen will, im März eigentlich nur noch. Und macht es halt immer so, dass ich die, wenn ich dann am Wochenende da bin oder Freitag schon da bin, dass ich die halt immer einmal laufe, dann wieder nach Hause gehe, irgendwas anderes mache und dann die Runde irgendwann wieder laufe. Und das halt immer unterschiedlich schnell. Mal probiere ich es ganz schnell, mal probiere ich es ganz langsam, was ich überhaupt nicht kann. Also ich kann irgendwie nicht gut langsamer als eine 6er Pace laufen. Das soll nicht überheblich klingen, aber das geht irgendwie nicht. Da muss ich mich echt zwingen und ich verfall immer wieder in mein Komforttempo, was halt wirklich so irgendwo bei 5:30 oder 5:45 liegt. Aber ich muss echt langsamer laufen bei dem Backyard Ultra. Das wird die Herausforderung. Ich habe mir natürlich jetzt nach einer Woche oder so das einzige Segment, was da auf dieser Strecke liegt, da habe ich mir natürlich die Local Legend geholt. Das war aber jetzt nicht schwierig, weil ich bin da jetzt schon so oft im Kreis gerannt, dass ich da ständig vorbeikomme. Und einmal bin ich genau dieses Segment auch auf Zeit gelaufen, weil ich mal wissen wollte, was ich da laufen kann. Ich habe dann mal auf Strava geguckt, habe da schon zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dieses Segment in meiner Laufkarriere 68 Mal überlaufen. Und Bestzeit war nicht gut, ich bin da noch nie wirklich schnell gelaufen, aber ich dachte, okay, jetzt probiere ich die mal zu überbieten. Und dann bin ich tatsächlich die zweitbeste Zeit überhaupt auf dem Segment gelaufen, hat mich natürlich voll gefreut. Und habe dann dir ja auch gleich in Strava den Auftrag gegeben, die Bestzeit zu holen, weil ich kriege die nicht, die ist zu weit weg von mir. Aber wenn du richtig krachen lässt, kannst du es vielleicht schaffen, weiß ich nicht. Ja, ansonsten, ich bin mit dem recht zufrieden. Die Runden, wenn ich die laufe, die laufen sich immer gut. Heute bin ich sie mal richtig auf Tempo gelaufen und auch meine schnellste Runde, seit ich diese Backyard-Runde laufe, gelaufen, da war ich auch recht zufrieden damit. Und ja, es passt. Also ich hätte heute eigentlich noch eine Runde mehr machen wollen und morgen noch ein paar Kilometer, dann wäre es auch vom Umfang her eine gute Woche geworden. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen knapp mit viel Umfang, aber das ist halt bei mir so, dass ich meine Ziele nicht so leicht schaffe, weil es halt arbeitstechnisch immer echt doof ist. Ja, also ich bin prinzipiell zufrieden und ich freue mich jetzt echt richtig auf diesen Backyard Ultra, wo ich mich hier eigentlich komplett unvorbereitet und spontan angemeldet habe. Bin da echt gespannt drauf, wie das so wird. Habe schon YouTube-Video mir reingezogen, damit ich irgendwie so ein bisschen Hinweise kriege, was man da alles, an was man alles so denken sollte, jetzt rein vom Organisatorischen, vom Mitnehmen her. Und versuche jetzt gerade verzweifelt irgendwo im Internet was zu finden, wo man kostenlos ein PDF-Dokument von Holländisch auf Deutsch übersetzen kann, weil da kam vom Veranstalter ein riesen Pamphlet, was, also zur ganzen Organisation und zu den ganzen, was man beachten muss. Und es ist halt nur auf Holländisch. Es gibt es nicht auf Englisch, es gibt es nicht auf Deutsch. Und mit Holländisch tue ich mich ein bisschen schwer. Also das geht mal vielleicht so ein, zwei Sätze. Die kriegt man ja auch noch mit Google Translator übersetzt. Aber ein ganzes PDF, das wollen sich alle bezahlen lassen. Und da habe ich jetzt erstmal noch, da habe ich jetzt schon den Ehrgeiz, den technischen, das irgendwie kostenlos hinzukriegen. Mal gucken. Was gibt's bei dir zu berichten?
Trainieren immer noch. auf den Zugspitz ultra logischerweise. Lief auch jetzt erstmal ein paar Wochen, also zwei, nee, wie viel? Ich bin jetzt fünfte, in der fünften Woche. Und drei lief es ganz gut, dann kamen ein bisschen die nicht mehr Weisheitszahnprobleme, die jetzt immer noch so ein bisschen im Raum stehen. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber es ist auf dem Weg der Besserung. Zumindest hat es auch letztes Mal der Zahnarzt gesagt. Allerdings hat er es auch schon beim vorletzten Mal gesagt. Keine Ahnung, ob der mir Mut machen will oder was. Auf jeden Fall darf ich wieder laufen. Erst bei Einschränkung Maximalpuls 140 hieß es da. Das habe ich dann auch zwei, dreimal gemacht und dann war der nächste Termin und da hat er gesagt, ja, er kann schon wieder ein bisschen mehr, aber nur kein Vollgas. Und das ist jetzt meine momentane Einschränkung noch, was ein bisschen schade ist, weil ich den 40 Minuten Schwellentestlauf nochmal machen wollte. Und ich weiß nicht, ist jetzt nicht Vollgas, aber vielleicht ist es doch noch ein bisschen zu hart. Ich gucke jetzt mal noch, was mir am Montag so erzählt wird oder was da so passiert oder gemacht wird oder nicht gemacht wird und dann schaue ich mal, ob ich dann vielleicht am Dienstag schon den Schwellenlauf nochmal mache. Ansonsten warte ich bis Samstag oder keine Ahnung, wann ich es halt dann wieder machen darf. Habe jetzt auch deswegen ein bisschen meinen Trainingsplan umgeschoben. Eigentlich wäre jetzt nächste Woche eine Ruhewoche dran gewesen. Aber nachdem ich jetzt die Woche quasi, außer Dauerläufe, nichts gemacht habe, habe ich gesagt, okay, mache ich die Woche eine Ruhewoche und habe jetzt eben auch gestern noch einen Pausetag eingelegt. Und nächste Woche hoffe ich das dann, dass ich es wieder darf und dann kann und dann lasse ich es da wieder krachen und mache unbeirrt weiter mit meinem Trainingsplan. Genau, was gibt's sonst noch Neues? Ja, nicht viel. Ich war heute Eisbaden, nachdem ich das in meinem Video groß angekündigt hatte und dann nicht gemacht habe, eben auch wieder aus diesen gesundheitlichen Problemchen. Aber heute war ich da und ich sag's dir, das war echt ein bisschen witzig. Also ich habe ja extra noch davor eine Stunde 1 Dauerlauf gemacht, weil ich wollte halt quasi nicht mich abkühlen und danach noch laufen müssen. Das fand ich doof. Und mit so einem großen Abstand, also quasi mittags, vormittags laufen und abends dann da reingehen, fand ich auch irgendwie blöd. Und ich mir dachte, dann kann ich da hinlaufen. Dann ist meine Freundin da hingekommen im Auto und hat das Kameraequipment quasi dabei gehabt. Und dann sind wir von da aus direkt weiter. Das war ganz praktisch, weil wenn du halt so kalt bist, dann willst du halt auch nicht nochmal 2-3 Kilometer nach Hause joggen. Oder zumindest ich nicht. Ja, und ich habe sehr gehofft, dass da irgendwie keiner unterwegs ist. Aber das Wetter war tatsächlich doch relativ gut. Und an dem Steg stehen halt dann auch so ein paar Bänke. Und natürlich saßen genau auf den Bänken lauter Leute. Also keine Ahnung, 6, 7, 8 Leute waren da. Quasi Zuschauer. Und das war mir dann irgendwie schon fast ein bisschen unangenehm. Hab's dann aber doch durchgezogen. Also ich habe dann erst ein bisschen die Kamera hingestellt und geguckt, wie das gut passen würde. Und dann habe ich gedacht, also mehr als blöd gucken können sie ja nicht. Und ja, dann habe ich mich umgezogen und dann ging es rein ins kalte Wasser. Genau, fand ich gut. Hat mir Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ob man es vielleicht dann im Video gesehen hat, wer es schon gesehen hat. Es war auch irgendwie überhaupt keine Überwindung für mich, da reinzugehen. Also man merkt keinen wirklichen Moment des Zögerns. Ich habe ab dem Moment, wo ich mir quasi das T-Shirt ausgezogen hatte und dann wirklich nur noch im Badehose da stand irgendwie fest, okay, jetzt ist der Point of No Return erreicht und genauso war es dann auch. Ich bin einfach wirklich einfach direkt rein und auch nicht hier so auf Hüfthöhe gekniffen, sondern direkt zack, bumm, unter Wasser. Und ich glaube, das ist auch gut so, wenn man dann bei sowas kneift, glaubt, dann steckst du fest und kommst nicht mehr weiter ans Wasser. Genau.
Nee, sah dynamisch aus, habe ich auch so festgestellt. Also man hat dann schon gesehen, dass in dem Moment schon so ein bisschen dieses Durchschnaufen dann kommt, ist, wo du drin warst. Also dieses so Gefühl so, schon kalt. Aber es war richtig flott, also ohne, wie du sagst, ja, Respekt.
Es war auch tatsächlich erstaunlich kurz, dieses Atemding. Das waren so 2, 3 Atemzüge, wo irgendwie der Körper nicht genau weiß, was abgeht. Und dann plötzlich war es gut. Und danach war es auch, also es war dann auch nicht schlimm oder so, was ich gemacht habe, was man jetzt in dem Reel nicht gesehen hat, aber was man im Video sehen wird, ist, dass ich quasi, also ich bin nie von der Leiter weggegangen, das Wasser ist da zu tief, du kannst da nicht stehen, da müsste ich quasi aktiv schwimmen. Und das ist ziemlich unpraktisch, zumindest, weiß nicht, am Anfang, weil du halt dadurch, dass du ins Wasser gehst, entsteht quasi um deine Haut so eine, ja, leichte Wärmeschicht. Und wenn du dich halt anfängst zu bewegen, wird die logischerweise weggeschoben oder weggeströmt. Ja. Und das wäre halt unpraktisch. Plus, was ich sehr merke und was auch wirklich das Unangenehmste an dem Ding ist, dass wirklich meine Arme anfangen dann weh zu tun. Weil ganz klar, der Körper tut ja halt als erstes versuchen, sich das Zentrum warm zu halten und die Extremitäten nicht. Und bei den Beinen merkst du es irgendwie nicht, aber bei den Armen tut es weh. Deswegen habe ich die Arme auch gelegentlich dann so aus dem Wasser rausgehoben. Aber ich denke, das zählt trotzdem. Ich war 3 Minuten und keine Ahnung, 20 Sekunden circa in dem Wasser drin. Und ich sag's dir, die 3 Minuten 20 haben sich noch nie so lange angefühlt.
Aber die hast du dir vorgenommen oder war das dann einfach, wo du gesagt hast, ich bleib so lang, wie ich's aushalte?
Ja, ich habe gedacht, das ist ein guter Mittelwert. Also wenn ich das in der Dusche mache, das ist natürlich nicht so kalt, aber da ist das fließendes Wasser, da entsteht halt diese Wärmeschicht erst gar nicht. Das ist schon immer unangenehm. Da mache ich immer 3 Minuten 30. Und wenn ich es in der Badewanne mache, also quasi halb volllaufen lasse, kalt, dann mache ich immer 4 Minuten 30. Und da habe ich mir gedacht, ich will jetzt nicht gleich übertreiben und erfrieren, aber es muss auch nicht zu kurz sein. Und dann habe ich überlegt, ja, was mache ich? Ja, 3 Minuten 10 habe ich dann eingestellt und bin dann ins Wasser. Habe dann erst vergessen, den Timer zu starten an der Uhr. Aber ja, dann habe ich da gewartet. Und du siehst halt dann auf der Uhr, wie es abläuft, so langsam.
Gut, da bin ich mal gespannt aufs Video. Ja, hat mir gefallen. Respekt. Ich werde es nicht machen. Ich mache das vielleicht im Sommer mal, wenn der See dann 20 Grad hat. Ja, und ich muss es dann aber auch auf Etappen machen, weil ich bleibe dann an der Hüfte erstmal stecken, weil es mir dann zu kalt wird. Und nee, also haben wir schon lang genug und oft genug diskutiert.
Jo. Drum hau ruck und rein. Und ich habe noch eine kleine Neuigkeit, die wahrscheinlich keinen interessiert, aber trotzdem. Also ich habe mich jetzt bei, ich habe mich bei Innsbruck, da war ich ja ursprünglich auf die 110 Kilometer angemeldet, da habe ich mich downgraden lassen auf die, K65 heißt das, glaube ich. Also 65 Kilometer, Höhenmeter weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Warum habe ich das gemacht?
Ich weiß warum.
Also ich muss ehrlich dazu.
Du wolltest ja, ich mich muss fertig ehrlich machen.
Dazu du sagen, mit Enttäuschung. Nein. Also das ist es nicht. Aber ich habe eben rumgefragt und ich habe damals schon, als ich das gemacht habe, vom Konstantin quasi Warnung bekommen. Er hat gesagt, das ist ganz schön knapp, aber kannst du schon machen. Und jetzt bin ich ja in dieser Zut-Class von Two Peaks Endurance da und da war am Donnerstag das erste Webinar oder wie auch immer man das nennt. Mhm. Und da wurde das Thema angegangen, Trainings, Wettkämpfe in dem Sinne und auch was halt ideale Distanzen wären für Trainingswettkämpfe auf die einzelnen Strecken und beim Ultra, also Zugspitz Ultra, haben die halt gemeint, ja, Innsbruck liegt sehr günstig, also das passt, das ist Top-Rennen für Vorbereitung. Allerdings haben sie gesagt, 65 oder 60 bis 80 Kilometer wär ideal da für jemand, der den Ultra laufen will. Und dann habe ich danach noch die Frage gestellt, ob das dann generell Sinn macht. Also 100 und 100, also beziehungsweise 110 und 100. Und dann kam dann relativ schnell die Antwort, dass man das nicht so empfehlen kann, weil ich dann wahrscheinlich entweder Einbuße haben werde an der Zugspitze oder vielleicht auch erst gar nicht antreten kann oder irgendwie abbrechen muss, weil es halt körperlich doch einen großen Unterschied macht, ob du 110 Kilometer läufst oder halt 65. Und ich weiß halt auch, dass ich mich wahrscheinlich nicht beherrschen kann. Das heißt, sobald das Rennen losgeht und ich sage, okay, ich laufe das entspannt, dann ist das entspannt nach einer Viertelstunde aus meinem Kopf und dann wird angegriffen, weil, weiß nicht, ich glaube, ich kann das nicht, kann mich da nicht beherrschen. Und deswegen ist dann die Entscheidung gefallen. Ich habe denen geschrieben, ich hatte leider kein Flex-Ticket und habe gefragt, wie es ausschaut, ob man das irgendwie nachbuchen kann. Und die gesagt, nö, aber wir können dich runterbuchen. Es kostet halt jetzt 30 Euro nochmal, ist ein bisschen ärgerlich, weil ich halt schon, keine Ahnung, 160 für die 110 ausgegeben habe und jetzt nochmal 30.
Oh, okay. Da hätten sie aber ja auch sagen können,
das war's mir wert.
Hätten ja auch sagen können, das machen wir jetzt kostenlos, weil der ist ja eigentlich günstiger, aber egal.
Ja, aber dann würde sich das Flex-Ticket ja nicht lohnen eigentlich, ja. Weil dann könnte ja jeder sagen, okay, dann downgrade ich kostenlos und das, also ich verstehe das absolut. Ist schon okay, passt. Ich hätte auch im Worst Case mich nochmal neu angemeldet, aber einfach nur damit. Also ich weiß von jemandem, der da mitläuft, also die 110 und nicht, dass sich dann die Leute da wundern, was geht da ab, hat er keinen Bock mehr, ja. So ist es nicht. Ich werde die 65 laufen, gut. Aber die dann auch auf Tempo. Also
jetzt bin ich mal gespannt, ob das Sven das hört, ich glaube schon, irgendwann wird er die Folge hören, der wollte sich ja auch noch eventuell für die 100 anmelden in Innsbruck, aber vielleicht macht er ja mit uns jetzt die paar 60, mal gucken, wäre ja auch schön.
Mit dem habe ich letztens geredet. In der Losteria haben wir uns getroffen, oh, letzten Freitag.
Cool. Ja, genau. Ansonsten, es gibt auch so langsam wieder erste Trail-Wettkämpfe. Ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, solche Sachen, ob dich das interessiert oder ob du andere Podcasts hörst. Aber es war ja heute war Trans-Gran Canaria, also ein ganz bekannter und auch mega gut besetzter Lauf. Ich hab mich irgendwie voll drauf gefreut und wollte auch so ein bisschen Livestream gucken, weil die übertragen den auch, ich glaube, nachts live und dann in der Früh, wenn es hell ist, wieder live. Oder halt der Start ist Freitagabend um 23.59 Uhr. Und ich habe dann heute früh mal reingeguckt, aber es hat mich irgendwie nicht so gefesselt. Man hat irgendwie immer die gleichen zwei gesehen, gefühlt, über Minuten und nochmal Minuten. Die Landschaft ist zwar schon schön, aber man hat auch jetzt keine so Landschafts-Rundum-Aufnahmen gesehen, wie man es halt beim UTMB oder bei der WM gesehen hat. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht oder habe es einfach dann wieder ausgeschaltet. Aber auf jeden Fall, es geht so langsam wieder los mit Trailläufen in Europa, nennen wir mal. Natürlich jetzt halt erstmal mehr so auf den Inseln und im südlichen Gefilde. Aber hat mich irgendwie schon gefreut. Ich habe dann irgendwie auch noch so einen deutschen Trailläufer, dem Markus Meinke, den folge ich halt auf Insta, dem habe ich dann noch irgendwie auf seinen Post hin oder auf seine Story hinten noch alles Gute gewünscht. Der hat auch gleich geantwortet und sich voll gefreut, dass ich ihn angeschrieben habe. Und ja, also es geht so langsam wieder los. Und es war letztes Wochenende die Brocken Challenge. Die ist ja da irgendwo so irgendwo relativ weit oben in Deutschland. Und da war ja unser Nils am Start, den wir zum Thema OCR im Podcast hatten. Und der ist damit gelaufen, so wie letztes Jahr auch schon. Letztes Jahr hat er damals auch schon ein Video hochgeladen auf YouTube. Das hast du, glaube ich, dann auch zufällig gesehen. Und dieses Jahr ist er wieder an den Start gegangen. Allerdings, ich sag mal, ohne Training, weil er nach seinem letzten OCR-Wettkampf die ganze Zeit verletzt war. Er hatte irgendwas am Fuß und konnte nicht mitlaufen. Und ja, ich war mit ihm in Kontakt, habe ihm ein paar Fragen zugeschickt per WhatsApp und die hat er mir per Sprachnachricht beantwortet. Und die Antworten, die werde ich euch jetzt dann hier in der Podcast-Folge gleich mal einspielen. Dann habt ihr ein bisschen einen Eindruck, wie es dem Nils ergangen ist bei einem Ultralauf über ca. 80 Kilometer und das eigentlich ohne wirkliche Laufvorbereitung, weil Lauftraining einfach nicht möglich war.
Ja, hallo lieber Oliver, hallo lieber Lukas, hallo liebe Hörer. Ich freue mich natürlich sehr, heute im Podcast ein bisschen was zur Brocken-Challenge zum Besten zu geben. Die Brocken-Challenge ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung und gleichzeitig ein Ultramarathon, startet in Göttingen und endet immer auf dem Brocken im Harz. Insgesamt sprechen wir je nach Wetterlage und Streckenverhältnisse über eine Distanz zwischen 80 und 86 Kilometer. Das hängt mal ein bisschen davon ab, welche Strecke gelaufen wird. Insgesamt gehen etwa 180 Teilnehmer an den Start. Man muss sich für diesen Lauf bewerben. Es gibt immer mehr Bewerber als Teilnehmer, auch mitmachen können. Das heißt, es ist immer auch so ein Losverfahren, was da stattfindet und man muss immer hoffen, dass man einen Startplatz bekommt. Die Brocken-Challenge findet traditionell immer Mitte Februar statt. Das heißt, man hat dort in der Regel auch immer schön mit wetterlichen Bedingungen zu tun, oft Schnee und Eis. Meistens ist es kalt, manchmal ist es windig und regnerisch, also da ist immer alles mit dabei, was man sich so vorstellen kann. Ich bin jetzt dreimal schon mitgelaufen. Habe jetzt dieses Mal meine dritte Brocken-Challenge gefinisht. Und was auf jeden Fall bei der Brocken-Challenge schön ist, ich erwähnte es bereits, es ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Das heißt, die Startgelder und auch alle in dem Event verbundenen Spendengelder, die gesammelt werden, werden wohltätigen Organisationen, Vereinen und Einrichtungen gespendet. Von daher eine runde, schöne Sache. Und ich kann jedem die Brocken-Challenge eigentlich nur empfehlen, ist wirklich ein cooles Ding. Die Veranstalter gehen immer mit sehr, sehr viel Herz an die Veranstaltung. Das merkt man auch überall. Das merkt man an den Verpflegungspunkten, im Startbereich, im Zielbereich, dass da wirklich mit sehr viel Herzblut dabei ist. Und das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Geschichte.
Wie war denn die Vorbereitung für diesen Wettkampf geplant und was ist passiert, beziehungsweise wie ist es denn wirklich dann bei dir gelaufen?
Ja, normalerweise bereite ich mich auf so eine Strecke, auf so eine Distanz. Wir reden ja immerhin über mindestens 80 Kilometer und ungefähr 1900 positive Höhenmeter, die dort zu absolvieren sind. Normalerweise bereite ich mich intensiv darauf vor, die 3 Monate vorher in der Regel, mit viel Laufeinheiten, viel Lauftrainings und, ja, sage ich mal, spezifisches Ultra-Running-Training. In diesem Jahr war alles ein bisschen anders. Ich habe mich verletzt. Zum Ende des letzten Jahres hin, seit Anfang Dezember, habe ich Probleme in meinem linken Fußspann. Ich war beim Doc im MRT, mir wurde diagnostiziert eine Entzündung in den Mittelfußgelenksknochen. Entweder durch eine Überlastungserscheinung oder aber ich bin unglücklich auf irgendwas draufgetreten, was diese Entzündung hervorgebracht hat. Für mich bedeutete das in jedem Fall Laufverbot und das vor so einem Event ist natürlich keine gute Sache. Ich habe versucht, mich mit Alternativsport über Wasser zu halten. Also ich bin im Fitnessstudio gewesen, bin schwimmen gewesen, bin auf dem Rad unterwegs gewesen und auch gewandert. Aber Lauftraining war im Grunde nicht möglich und ich habe auch kein Lauftraining absolviert. Hinzu kommt natürlich das ganze Mentale. Wenn man nicht trainieren kann und das Event kommt immer näher, dann denkt man, ach herrje, wie soll ich das eigentlich machen und wie soll ich das schaffen? Deswegen habe ich relativ lange mit der finalen Entscheidung gewartet, ob ich antrete oder nicht. Habe mich dann tatsächlich erst den Mittwoch vor dem Event entschieden, mitzulaufen. Und ihr könnt euch vorstellen, für den Kopf, fürs Mentale war das definitiv nicht einfach, zu sagen, ich laufe jetzt mal einen Ultramarathon, ohne mich spezifisch darauf vorbereitet zu haben.
Wie war denn dann nach diesem ja etwas missglückten Vorbereitungszeitraum die Zielsetzung für diesen Lauf im Speziellen? Und ja, was kam denn dann am Ende dabei raus?
Ja, ich hatte mir dann meine Ziele gesetzt. Wie gesagt, bin ich davon ausgegangen, dass ich diesen Lauf nicht beenden werde. Mein geheimes Ziel war dann die Marathondistanz. In Barbes gibt es einen Verpflegungspunkt, den VP4. Das ist so ungefähr die Hälfte der Strecke, exakt bei 42 Kilometern, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und mein geheimes Ziel war, bis dahin zu kommen, solange mein Fuß ruhig bleibt. Und ich bin dann in den Lauf gestartet, lief tatsächlich richtig, richtig gut, viel besser als erwartet. Und ich habe dann auch Motivationsaufschwung bekommen während des Laufens, habe bis Kilometer 35 eigentlich nichts im Fuß gemerkt und bin richtig gut durchgekommen, lief also mega. Und bei Kilometer 39 kam es dann wie bestellt. Ich habe dann was in meinem Fußspann gemerkt, kein Schmerz, aber ich habe gemerkt, dass da irgendwas sich meldet und habe dann ja angefangen, mit mir zu sprechen und zu mir gesagt, naja, Marathondistanz war ja mein geheimes Ziel, dann steige ich in Barbes halt aus, das war eh der Plan und bin dann vom Kilometer 39 bis 42 mehr oder weniger spazieren gegangen oder gewandert, habe aber festgestellt, dass ich beim Gehen nichts gemerkt habe im Fuß, null. Das war nur beim Laufen hat sich das bemerkbar gemacht, beim Gehen überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann für mich auf diesen paar Kilometern bis zum Verpflegungspunkt entschieden, ich steige aus. In Barbes haben dann meine Lieben auf mich gewartet. Meine Lisa war zum Beispiel da. Ein paar andere noch aus der Familie, die mich da anfeuern wollten oder auch angefeuert haben. Und ich habe dann zu denen gesagt, nee Leute, ich steige hier aus. Ich habe was in meinem Fuß gemerkt, reicht mir. Bin dann schon ganz entschlossen auf den Streckenposten zugegangen, um mich abzumelden. Habe mich dann nochmal zurückgenommen und gesagt, naja, eigentlich merke ich ja beim Wandern nichts. Und die letzten 38 Kilometer lassen sich auch ganz bequem in der Cut-Off-Zeit erwandern. Aber ich wollte jetzt auch nicht ganz leichtfertig einfach weitermachen und habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Ich war dann an diesem Verpflegungspunkt rund 35 Minuten. Hab da mit Lisa diskutiert, habe mit anderen Läufern gesprochen. Wir sind da ein bisschen auf und ab spazieren gegangen. Ich habe da bestimmt nochmal 1,5-2 Kilometer zu Fuß gemacht an diesem Verpflegungspunkt und festgestellt, ja, ich habe nichts. Ich kann jetzt auch wandern und habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, weiter zu wandern. 35 Minuten Pause gemacht. Ich habe meine Stöcke ja dabei gehabt. Die habe ich dann sozusagen hervorgeholt und dachte, damit kann ich meinen Fuß entlasten. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Meine Lebensgefährtin Lisa war immer abrufbereit in der Nähe. Die hätte mich jederzeit rausnehmen können aus dem Rennen. Und dann habe ich es einfach versucht und bin weiter gehiked. Und ich bin tatsächlich bis Kilometer 55 nur gegangen, / gewandert mit den Stöcken. Und habe aber gar keine Probleme in meinem Fuß gespürt oder bemerkt. Und konnte dann tatsächlich langsam wieder anfangen, in den Lauf zu kommen. Ich bin dann so 100 Meter mal wieder gelaufen ohne Probleme, dann wieder ein bisschen gewandert, dann bin ich mal 200 Meter gelaufen, wieder gewandert und so hat sich das dann wieder hochgespielt. Ja, und am Ende bin ich dann sehr, sehr viel wieder gelaufen und konnte letztendlich das Ziel auch problem- und beschwerdefrei erreichen. Ich hatte im Ziel keinerlei Probleme mit meinem Fuß, in den Tagen danach keinerlei Probleme mit meinem Fuß, deswegen war die Entscheidung richtig, aber das war definitiv eine harte, schwere Entscheidung. Aber ich bereue es nicht. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich weitergemacht habe und durchgezogen habe.
Was war deiner Meinung nach der Grund dafür, dass du dich dazu entschieden hast, doch nicht aufzugeben, obwohl das von Anfang an eigentlich bei dir auf der Agenda stand und dir klar war, dass du nicht bis ins Ziel laufen würdest? Wie kommt es, dass man dann während dem Lauf doch plötzlich die Motivation findet, weiterzulaufen und zu finishen?
Ja, und das Ziel auf dem Brockengipfel konnte ich dann in unter 11 Stunden erreichen. Die Cut-Off-Zeit liegt bei 14 Stunden. Das heißt, da hatte ich noch richtig viel Platz. Und ich war gar nicht viel langsamer als im letzten Jahr. Das Entscheidende, glaube ich, warum ich weitergemacht habe, war ja mein Körpergefühl, sage ich mal. Ich bin an den Start gegangen, bin davon ausgegangen, wird ein DNF, Marathondistanz ist Schluss. Dann bin ich losgelaufen und meine Motivation und das ganze positive Gefühl, das wuchs im Lauf. Es lief wirklich gut, ich habe keine Probleme gehabt, nichts gemerkt, ich war schnell unterwegs. Es fiel mir viel leichter, als ich dachte, ohne Training da mitzumachen. Und bis 35 Kilometer war ich ganz fest davon überzeugt, boah, heute läuft es richtig gut, Ziel ist auf jeden Fall drin. Bei 39 Kilometern kam es dann wie bestellt. Und ja, ich habe dann für mich auch gedacht, ist das vielleicht auch etwas, spielt mir jetzt mein Kopf auch einen Streich, weil ich gesagt habe, Marathon ist Schluss. Man muss noch dazu sagen, Barbes ist so ein entscheidender Punkt, danach geht es dann eigentlich nur noch bergauf. Und das ist so ein Schlüsselpunkt, wo man sagt, da kann man gut aussteigen. Und das ist vielleicht alles so ein bisschen in meinem Kopf mitgeschwungen. Und als ich dann diese Pause in Barbes gemacht habe, habe ich mir dann nochmal gesagt, naja, es lief gut, ich fühle mich richtig gut, meine Beine haben sich echt gut angefühlt, ich hatte kein Problem in den Beinen, also muskulär war alles top und ich habe mich richtig spritzig und kraftvoll noch gefühlt. Ja, nur, dass dieses Zwicken, Zwacken im Fuß sich einmal bemerkbar gemacht hat, war im Grunde mein Hindernis und mein Stolperstein. Und ich habe mich dann entschieden, na, es lief so gut, ich mache jetzt weiter. Und ich habe ja die Möglichkeiten, jederzeit auszusteigen, wenn es schlimmer wird. Und ich habe dann auch für mich gesagt, selbst wenn ich wandere, schaffe ich es bis zum Ziel innerhalb der Cut-Off-Zeiten. Und das war im Grunde der Grund für mich, doch weiterzumachen. Manche würden sagen, entgegen aller Vernunft. Ich würde sagen, nee, ich habe gut in meinen Körper reingehört und mich reingefühlt. Und für mich dann letztendlich auch die richtige Entscheidung getroffen.
Ja gut, dann an dieser Stelle danke Nils für das Beantworten der Fragen und vor allen Dingen das Mitlaufen. Fand ich, ist eine starke Nummer und ich habe auch erst so gedacht, ohne Training wird spannend. War auch spannend, ich habe sein YouTube-Video schon angeschaut. Ist top. An der Stelle auch alles Gute zum Geburtstag. Er hat nämlich heute Geburtstag. Genau. Und dann übernehme ich gleich mit dem nächsten Thema. Das wurde nämlich beim letzten Mal zeitlich nicht mehr, hat es nicht mehr reingepasst. Und zwar wollten wir hier nochmal ein bisschen über Gadgets reden. Oder was heißt Gadget? In dem Fall wollte ich ein bisschen was über meine Uhr erzählen, die ich mir geholt habe. Und da kamen auf Instagram tatsächlich auch Fragen auf, was für eine Uhr das ist. Einige haben auch gesagt, boah, cool, die Uhr habe ich auch. Da war ich auch irgendwie, was heißt nicht entsetzt, aber überrascht teilweise. Ja, ich hatte ja früher die Garmin Fenix 6 Solar, also quasi eine Fenix-Uhr Garmin. Die hatte ich jetzt, glaube ich, 3 Jahre. Die ist jetzt auch mittlerweile ein bisschen ins Altern gekommen. Also jetzt nicht schlimm oder so, die ist nicht kaputt. Und ich habe auch echt wirklich also ich bin erstaunt, wie unglaublich krass gut dieses Glas da vorne drauf ist. Also ich habe die jetzt immer angehabt, 3 Jahre lang permanent, bin damit wirklich überall unterwegs gewesen. Felsiges Gelände, ich weiß, dass ich einmal auf die Zugspitze gegangen bin, habe die da gegen den Fels gedonnert, also wirklich richtig feste. Da ich gedacht, das gibt einen Kratzer, auf Display geschaut, war nichts, kein Kratzer, nichts, also wirklich richtig krass. Aber was mich zum Wechsel animiert hat, war tatsächlich primär die Akkulaufzeit, weil die war anfangs schon nicht krass, also nicht vergleichbar mit dem, was man heute kennt oder ja, was es momentan so auf dem Markt gibt. Also du mit deiner Suunto kennst es ja, die ist ja quasi unzerstörbar, also muss ja gefühlt gar nicht laden.
Ja, also ich lade sie eigentlich immer am Wochenende, wenn ich im Fronten bin, lade ich sie einmal und da hat sie in der Regel dann so 50% noch knapp, also ein bisschen drunter. Und
ja, genau.
Sie läuft halt
und ich hatte Tag halt das Problem.
Ja, passt.
Ich hatte das Problem mit meiner, dass die eben, also die hat bei mir so circa so 3 Tage gehalten, natürlich auch unter viele Benutzung, also ich war ja wirklich täglich draußen und auch mehrere Stunden und ich habe auch meistens dieses Live-Tracking an mit einem Link übers Handy, dass ich halt verfolgt werden kann. Also ich bin da schon nicht mit Akkusparsam, also mit Akkusparmodus reingegangen, sondern ich habe das halt schon benutzt. Das Problem ist nur einfach, dass ja, wenn du dann irgendwann längere Rennen läufst, das beste Beispiel ist jetzt zum Beispiel Kitzbühel, da ist es halt voll cool, wenn die Uhr dich navigieren kann. Das konnte meine auch, aber halt so für, keine Ahnung, 6-7 Stunden vielleicht Maximum. Und ja, für 7 Stunden auf Kitzbühel-Distanz bin ich ein bisschen zu langsam. Und ich hatte damals das Glück, dass ich tatsächlich jemanden getroffen habe auf der Strecke, der eine Uhr hatte, die so lange durchgehalten hat. Und der hat quasi navigiert. Und es ist wirklich Gold wert auf einer Strecke, die vielleicht nicht ganz perfekt gesteckt ist. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich brauche ich auch jetzt irgendwann mal was mit längerer Akkulaufzeit und spätestens fürs nächste Rennen wäre es cool, weil du halt einfach dann sicher sein kannst, du bist noch auf der richtigen Strecke, ist alles gut. Und deswegen habe ich upgegradet auf wieder eine Garmin-Uhr und zwar die Enduro 2. Das ist eigentlich die einzige, die bei Garmin so wirklich in den Fokus rückt, wenn du sagst, du brauchst was, was robust ist und lange Akkulaufzeit hat. Da bleibst du eigentlich, ja, da kommst du eigentlich nur auf die Enduro. Natürlich hat die kein so ein schönes, keine Ahnung, wie heißt das, AMOLED Super Display. Also es ist immer noch das alte klassische Display, was nicht leuchtet, sondern was halt, ich kann ja gar nicht erklären, wie das funktioniert, aber das leuchtet ja nicht. Also deins geht ja an und das ist wie ein Handybildschirm, aber meins, du musst halt Licht in der Uhr anschalten, dass es leuchtet. Aber das macht halt in dem Fall dann die Akkulaufzeit aus. Und die ist wirklich gigantisch. Also ich habe die Uhr jetzt seit, weiß nicht, ein bisschen mehr als 3 Wochen und ich habe sie tatsächlich 2-mal geladen. Und dazu muss ich sagen, als ich sie bekommen hat, hatte sie, keine Ahnung, nur 70% Akku. Also habe sie effizient jetzt 1,5 Akkus in 3 Wochen verbraucht, was wirklich krass ist. Und ist wirklich klasse. Und was ich noch dazu sagen muss, wo ich auch am Anfang erst gedacht habe, hey, okay, was ein Schwachsinn. Die Uhr hat quasi im Band nach vorne, wie so eine Art Taschenlampe eingebaut. Dann habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Also weißt du, wer braucht halt eine Taschenlampe an der Uhr, was für ein Schwachsinn. Erstmal ist die bestimmt nicht hell und für was soll die gut sein? Weil draußen, wenn du draußen bist, dann hast du ja hoffentlich eine Stirnlampe dabei, da brauchst du mit sowas Kleinem nicht anfangen. Und sonst ist mir ehrlich kein Use Case eingefallen, wo ich sagen würde, okay, das bringt mir hier was. Und dann habe ich die Uhr gehabt, habe das Ding angemacht und das ist wirklich brutal hell, also ich habe iPhone 12 Pro und die Uhr ist deutlich, deutlich, deutlich heller als das Ding. Und das ist wirklich cool. Also wenn du nachts aufstehst, da kannst du durch die Wohnung laufen, musst kein Licht anmachen, machst nur Taschenlampenlicht an. Es ist so genial, ich lieb's.
Cool. Nicht schlecht.
Ja.
Nicht schlecht. Ich habe, glaube ich, auch eine Taschenlampenfunktion bei mir. Ich bin gar nicht ganz sicher, aber die habe ich erst.
Aber leuchtet, aber es gibt ja auch, dass das Display leuchtet dann.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Nee, gut. Weil ich kenne es von der Apple Watch, da war Taschenlampe halt weißes Bild quasi auf dem Display und dann ganz hell. Aber die Uhr hat halt wirklich, wirklich LEDs drin. Also ich muss jetzt einfach mal zeigen, das ist wirklich brutal, ja, wie hell das ist.
Was kostet der
Spaß? Das Einzige, was. Ja. Also neu kostet die 1060 oder so.
Oh Gott.
Sowas. Bei Garmin 1060. Ja, das ist schon teuer.
Ja.
Und ich habe sie dann irgendwo im Internet gefunden für 800. Habe dann ein bisschen auf Trustpilot noch geguckt, weil mir der Name von dem Versanddingens gar nichts gesagt hat. Und da bin ich erstmal ein bisschen skeptisch. Gerade wenn es um 800 Euro geht, da willst du ja nicht in den Sand setzen. Aber Trustpilot hat gemeint, alles safe. Die Leute waren sehr zufrieden. Irgendeiner hatte ein Problem mit Kundenservice, aber irgendwie haben alle immer Probleme mit Kundenservice. Und deswegen habe ich dann bestellt und es ist wirklich am nächsten Tag da gewesen. Also keine Ahnung, wie sie es geschafft haben. Ich wohne in Füssen, das Ding kam aus Düsseldorf. Es war in einem Tag da. Also ich habe es am Nachmittag bestellt und am nächsten Tag war es da. Wie es geht, keine Ahnung. Gebimmt wahrscheinlich.
Respekt. Gut gelaufen. Ja, dann
sehr gut.
Wünsche ich mit dem Ding mal viel Spaß. Aber wahrscheinlich ist es sonst ziemlich identisch. Also komplette Menüführung wie die alte Garmin auch.
Ja, es hat halt noch Touch und das Solarband ist ein bisschen größer, also dieser Solarring. Mhm. Aber ob der viel ausmacht, keine Ahnung. Also ich, bei der alten hatte ich das Gefühl, das ist so ganz lustig, aber effektiv einen Unterschied habe ich nie wirklich gemerkt.
Ja.
Das ist halt ein Marketing-Stunt wahrscheinlich.
Ja, ja. Ja, coole Geschichte.
Nee, und sonst gleich. Oder ähnlich. Es gibt noch ein paar Funktionen, aber ich glaube halt auch, dass. Also es klingt ja so nach Verschwörungsgelaber, aber ich glaube halt auch ein bisschen, dass die das systematisch zurückhalten. Also quasi, weißt du, auf die alten Uhren kommen nicht mehr alle Features, die jetzt für die neuen noch rausgebracht werden, auch wenn es technisch wahrscheinlich möglich sind. Ich glaube, die wollen den Leuten schon so ein bisschen den Anreiz geben, vielleicht den Geldbeutel locker zu machen, sich doch eine neue Uhr zu kaufen und die alte mal wegzugeben.
Macht doch jeder so. Das ist doch egal, was du kaufst heutzutage, ob du ein Auto kaufst oder eine Waschmaschine. Da ist, glaube ich, überall lässt sich jeder irgendein Software-Feature, das man nur noch freischalten muss, halt teuer bezahlen.
Ja, stimmt.
Aber die Entwicklung kostet halt auch Geld und ist halt so. Und die Leute zahlen es, wie man an dir sieht. Somit alles richtig gemacht, Garmin-Vertrieb.
So ist es.
So ist es. Ja, ich hab auch noch Gadgets gekauft. Ist ja schon eine Weile wieder her. Weiß nicht, 3, 4, 5 Wochen. Und ist jetzt aber ganz was anderes, gar nichts Technisches, aber auch Hardware. Ich habe bei Sporthunger bestellt. Übrigens, Sporthunger ist auch der, nicht Sporthunger ist der Grund, aber Sporthunger hat damit zu tun, dass es letzte Woche Mittwoch keine neue Folge von uns gab, weil ich hatte mit Sporthunger einen Termin ausgemacht. Der hätte auch stattgefunden, aber ich hatte da tatsächlich technische Probleme verursacht. Und da mussten wir die Folge, die Aufnahme quasi verschieben. Die wird irgendwann noch stattfinden. Aber vor einer Woche, wo es statt hätte finden sollen, hat es leider aus technischen Gründen, die ich verursacht habe, nicht funktioniert. Deswegen gab es dann am Mittwoch keine Folge, weil Lukas und ich hatten keine Zeit aufzunehmen. Und ja, drum sind wir jetzt eben verspätet wieder dran. Auf jeden Fall, ich hatte bei Sporthunger bestellt wieder einen größeren Stapel an Gels, die ich mir da immer gönne. Ich schwöre jetzt mittlerweile so für meine normalen Läufe, Trainingsläufe auf diese GU-Gels, also die heißen wirklich GU und die habe ich so bewusst kennengelernt letztes Jahr an der Zugspitze und da hatte ich so das Gefühl, dass die mich hinten raus gerettet haben. Da gab es irgendwelche, ich weiß nicht mehr genau, war es Kaffeegeschmack oder irgendwas, auf jeden Fall mit Koffein und da ich mir an der letzten Verpflegung dann noch irgendwie 2 oder 3 also eins genommen, 2 noch mitgenommen und dann auf den letzten 8 oder 9 Kilometern, die das noch waren, dann die Gels noch reingepfeffert und mir ging es ja zum Schluss dann richtig gut. Und das schiebe ich irgendwie auf diese Gels. Und seitdem kaufe ich mir die immer mal wieder und habe ich mir jetzt in allen möglichen Geschmacksrichtungen besorgt. Werde ich bestimmt einige dann beim Backyard Ultra brauchen. Aber das eigentliche Gadget, was ich gekauft habe, ist ein Kurzlauf-Outfit, was es auch bei Sporthunger relativ neu gibt. Da gibt es eine kleine, ich glaube, amerikanische Marke, die nennt sich Rabbit, also wie der Hase. Und von denen habe ich mir so eine kurze Shorts gekauft und ein Oberteil. Und so das Oberteil ist halt sehr speziell. Da hat meine Frau mich schon ein bisschen komisch angeguckt, weil das nämlich die Form von einem kurzärmeligen Hemd hat. Also so wirklich mit Kragen, vorne Knopfreihe und so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt sage, Holzfäller-Look ist jetzt vielleicht übertrieben. Und ich fand es irgendwie total cool, die Bilder, die die da drin hatten von den Läufern, die mit dem rumlaufen. Und da habe ich gedacht, die Bewertungen waren auch gut. Und da habe ich gedacht, komm, das probiere ich aus. Ich habe jetzt da irgendwie mal Bock drauf und mag nicht immer nur mit meinen flippigen, normalen Laufshirts rumrennen. Und dann kam das, es ist natürlich jetzt dummerweise Winter oder vielleicht auch mal kurz Frühling, aber für kurzes Oberteil war es mir bisher immer zu kalt. Also ich habe es noch nicht wirklich angezogen, aber der Stoff, der ist so super angenehm. Also das ist wirklich ein elastischer Stoff. Das ist also nicht dann wie ein Hemd aus Baumwolle oder so und starr, sondern es ist so ein relativ dünner, elastischer Stoff, der ist hinten auf der Rückseite, also am Rücken ist er auch so leicht mit so ganz kleinen, dünnen Löchern, also quasi vollflächig so ein bisschen durchlöchert, dass halt da die Luft besser zirkulieren kann. Und es trägt sich richtig angenehm. Also da freue ich mich jetzt richtig drauf, wenn es das erste Mal warm ist und ich dieses Ding anziehen kann. Auch wenn meine Frau mich vielleicht auslacht, da stehe ich drüber. Oder auch wenn andere Leute mich auslachen. Und passend dazu halt eine farblich abgestimmte Shorts, auch von der Marke, die ich auch sehr gut finde. Die hatte ich auch schon an, einmal draußen, nee, zweimal glaube ich sogar. Und die hat auch eben erstens einen sehr dünnen und leichten Stoff, der sich sehr, sehr angenehm trägt und sehr luftig und leicht erscheint. Also ich glaube, es ist eine richtig gute Hose für warme Temperaturen. Und die hat eben rundum noch solche Tascheneinsätze, aber nicht direkt am Bein anliegend in der Innenhose drin quasi, sondern außen in dem Shorts-Bereich. Aber da kann man auch hervorragend seitlich seine Gels reinpacken, hat da schnellen Zugriff. Ich habe mein Handy, mein iPhone hinten in die Reißverschlusstasche reingetan. Die ist also auch so groß, dass ein Handy reinpasst. Und da hinten in der Tasche, da wippt es auch nicht rum, das Handy, trotz dem Gewicht. Also richtig cooles Outfit. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt umso mehr, dass es endlich irgendwann hoffentlich Frühling wird. Gerade aktuell hat es, glaube ich, 2 Grad draußen und 100 Meter weiter oben liegt wieder Schnee. Aber der Frühling kommt und dann wird das Zeug ausgetragen und ich freue mich drauf, dass ich nicht so ausschaue wie alle anderen, weil ich ein Laufhemd anhabe, wo ich die Knopfreihe aufmachen kann, wenn es mir zu warm wird, anstatt dem Reißverschluss. Wie cool ist das denn?
Sehr cool,
Ja,
ja.
genau. Ja, nee, also wollte ich noch loswerden. Cooles Zeug, kann man gerne mal gucken. Die Marke Rabbit gefällt mir irgendwie, ist irgendwie nicht so das, was halt jeder ständig immer anhat. Also die Klassiker, ich habe nichts gegen Klassiker, ich ziehe auch gern Klassiker an, aber Terrex, Salomon, North Face und was weiß ich, wie sie alle heißen, die sind halt sehr verbreitet und die Rabbit-Sachen halt so noch nicht so. Und ich glaube, Lukas, da stimmst du mit mir überein, die beste Trailhose überhaupt ist diese T8, die es ja auch bei Sporthunger gibt. Die habe ich dir, glaube ich, mal empfohlen. Die trage ich eigentlich immer bei meinen Wettkämpfen. Da ziehe ich immer die T8 Laufshorts an, die halt auch super leicht, super schnell trocknend ist. Oben diesen Gürtel hat, wo man Dinge reintun kann, wo man gleich vorne an so einer Öse die Startnummer festmachen kann, wenn man das möchte. Beim Trail mache ich das eigentlich nie, weil ich die dann an so einem Gurt ranmache, die Startnummer. Aber das ist absolut meine Lieblingshose, die leicht luftig, die merkt man fast gar nicht, die ist echt top. Also da
Kann ich bestätigen.
kann man wirklich mal
Ist
reingucken bei
super.
den Jungs. Genau, was haben wir
Ich
noch?
hätte auch noch eine Sache. Ich hätte auch noch eine Sache.
Jo.
Dieses Mal aber ein Supplement, wenn man es vielleicht auch noch mit reinwerfen kann.
Jo.
Also ich kann da jetzt noch nicht ganz so viel zu erzählen, weil ich werde dazu, glaube ich, ein eigenständiges Video machen. Und zwar wurde mir zugetragen oder empfohlen, mir mal Beta-Alanin anzugucken. Das ist quasi eine Aminosäure. Genau, und das lässt sich halt supplementieren, ist nicht sonderlich teuer. Und ich fand es ganz interessant, habe mich da ein bisschen eingelesen, weil ich erstmal wissen wollte, was wird mir da empfohlen. Und ja, es ist quasi, ja, wie soll ich das erklären? Also es gibt ja, wird viele oder viele Leute, die im Kraftsport unterwegs sind, die kennen ja Kreatin. Das ist quasi, das steigert wie soll ich sagen, deine Leistung für eine kurze Zeit. Also wenn du jetzt Gewichte heben kannst, kann dir das halt helfen, dass du noch einen Satz mehr packst oder so. Oder bei Sprints vielleicht ganz cool. Aber das bringt dir ja im Ausdauersport relativ wenig, weil da, also 20 Sekunden oder keine Ahnung, was man da rausholen kann, hin oder her, ist ja eigentlich relativ irrelevant. Und ich würde das Ding fast so ein bisschen als Gegenspieler für den Leistungssport bezeichnen. Also es ist quasi für Ausdauersportler ganz interessant, weil das steigert quasi, das steigert die Leistung und ja die Trainingskapazität, weil es einfach dafür sorgt, dass der Muskel langsamer ermüdet. Wie das genau funktioniert, ist recht spannend, aber ich glaube, das brauche ich jetzt hier nicht groß ausführen. Also ja, es macht einfach, dass euer Muskel bei einer Leistung nicht so schnell versäuert. Kommt auch normalerweise oder halt normal im Körper vor. Also es ist jetzt nicht irgendein Stoff, den man sich reinschiebt, den der Körper gar nicht kennt, nichts. Also klar, chemisch ja, aber halt ist nichts Industriegemachtes, sondern wie gesagt, es existiert und existiert auch in Lebensmitteln, allerdings ein bisschen in einer anderen Form. Und es lässt sich eben supplementieren. Und das habe ich mir bestellt und jetzt 2-3 Tage schon genommen. Das einzige Ding, was dabei ein bisschen so der Haken ist, und das ist jetzt wieder auch das Gleiche, wenn man die Brücke zum Kreatin bauen kann, ist, Kreatin wirkt erst gut, wenn du es eine Weile quasi einnimmst, dass quasi der Körper den Spiegel an, zum Beispiel in dem Fall Kreatin, also steigern kann. Also es hilft dir nichts, wenn du es jetzt zweimal nimmst und dann merkst du keine Verbesserung, sondern das merkst du halt erst nach längerer Einnahme. Und in dem Fall von diesem Beta-Alanin ist es, man sagt, glaube ich, 3 bis 4 Wochen ist okay. Und danach ist noch besser, also bis 6 Wochen. Dann merkst du richtig einen Unterschied. Und da bin ich gespannt. Und das Einzige, was das eben jetzt so anders und komisch macht irgendwie auch, ist der Fakt, dass wenn du das nimmst und du bist es nicht gewohnt, weil du nimmst es ja normalerweise nicht so in dieser Form zu dir. In dem Fall von mir ist es jetzt ein Pulver, was du quasi in Wasser auflöst. Dann nimmst du ja, 3 bis 5 Gramm, je nachdem, was für ein Leistungslevel du hast. Ich nehme jetzt 4 Gramm, die goldene Mitte. Und ja, es wird empfohlen, das quasi am Anfang auf 2 Portionen aufzuteilen. Also du trinkst quasi 2 Gramm am Morgen und 2 Gramm am Abend, weil, und das finde ich wirklich ein bisschen spooky, ist aber, ist halt einfach so und ist auch nicht gefährlich oder was, aber es kann passieren, dass es kribbelt. Und ich habe mir gedacht, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Im Internet wird speziell auf Kribbeln in den Händen und halt im Gesicht gesprochen. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich merke es tatsächlich beim Trinken, dass meine Lippen anfangen zu kribbeln. Also es ist ganz, ganz seltsam, aber das ist scheinbar normal und auch kein Grund zur Sorge. Das ist okay. Fand ich auf jeden Fall nur spannend. Und ich werde auf jeden Fall berichten, ob ich einen Unterschied merke oder nicht. Das Zeug ist auf jeden Fall relativ billig. Also keine Ahnung, da kannst du halt ein Kilo kaufen für 16, 17 Euro. Und wenn du halt am Tag 4 Gramm nimmst, dann kannst du ja selber ausrechnen, wie unglaublich lang das halt hält. Genau.
Ja, ich,
ist auch kein Doping.
Ich guck jetzt gerade so ein bisschen skeptisch in mein Mikrofon und überlege.
Ich habe auch skeptisch geguckt und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und mir ein paar Sachen dazu angeschaut und auch die Wirkungsweise angeschaut und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht probieren?
Ja, ich habe mich gerade gefragt, warum probieren? Also für mich macht es sicher keinen Sinn, weil dann gehe ich lieber jetzt nochmal nach dem Podcast 50 Minuten laufen. Da habe ich wahrscheinlich die 100-fache Wirkung im Vergleich dazu, wenn ich 4 Wochen lang dieses Mittel nehme. Und deswegen ist die Frage, was es dann wirklich noch bringt. Aber wenn du natürlich sagst, dich motiviert ist und du, dann ist es ja auch legitim. Für mich wäre es jetzt nichts. Also ich würde es jetzt nicht probieren. Ich nehme halt so meine Eiweißpulverchen, aber nur deswegen, weil ich weiß, dass ich halt Eiweiß brauche für meinen Körper. Ganz generell, unabhängig vom Sport auch schon eigentlich zu wenig zu mir nehmen. Und mit Sport natürlich erst recht zu wenig. Aber ansonsten nehme ich eigentlich nur das zusätzlich, wo ich weiß, dass ich da sonst einen Mangel habe. Aber so irgendwelche Sachen, wo ich sage, die pushen mich jetzt oder da habe ich die Hoffnung, dass sie mich pushen, nehme ich tatsächlich nicht. Außer Koffein, aber das trinke ich sowieso.
Also Das ist schon richtig und ich verstehe auch deine Herangehensweise, aber das ist wie jetzt mit zum Beispiel dem Carboloading. Also warum sollte ich das nicht machen, wenn ich damit noch ein paar Prozente mehr rausholen kann?
Ja,
ich aber... Ich gebe ja die ganze Zeit Gas und perform so gut es geht und leide mir da einen ab in den Bergintervallen und dann will ich halt schon das Maximum rausholen.
Ja, ich weiß bloß eben nicht, ob dieses Mittelchen, du hast jetzt Prozente gesagt und das glaube ich halt nicht. Du wirst halt vielleicht mit Carboloading, wenn du da, was weiß ich, vor allem mit was misst du das Prozent in Zeit gewinnen oder in keine Ahnung was, aber allein durch Carboloading weiß ich nicht, ob man da mehrere Prozente in Zeit besser wird. Und mit diesem Mittel, glaube ich, wird es wahrscheinlich nicht mal in ganzen Prozenten messbar sein, was das bringt. Und dann denke ich mir halt, hey, wir sind doch trotzdem alle Hobbysportler und haben null Ambitionen, dass wir irgendwie um Podestplätze oder um Preisgelder oder Geld laufen. Und drum ist mir völlig schnuppe, ob ich 5 Minuten oder 10 Minuten, was ich eh nicht glaube, schneller laufen könnte, wenn ich mir noch alle möglichen Sachen reinpfeife, die wohlgemerkt legal sind und auch nicht ungesund hoffentlich. Von dem her, also ja, ich verstehe dich auch, aber ich tick halt anders. Aber ist auch legitim.
Ja, ich habe ja schon gehört, dass du deine Ambitionen so ein bisschen abgelegt hast. Und bei mir sind sie ja gerade noch voll da. Und ich werde auch dieses Jahr Zugspitze wirklich auf Turbo laufen, auf Anschlag, auf... dass ich so im Ziel ankomme, dass ich danach nicht noch entspannt rumspazieren kann, sondern dass da eine sinnvolle Zeit steht und dann danach zwei Wochen im Bett liegen, kein Problem, das ist dann wert. Und deswegen, wenn ich mir jetzt ein Ziel stecke und ich sage, ich will x Stunden laufen und dann sind es genau wo die 2 Minuten vielleicht, dann wäre es ja ärgerlich, wenn ich es nicht gemacht habe. Aber so
rede
ich mir das halt jetzt gut, ich verstehe es schon.
Ja, ist auch okay, ich habe gar keinen Widerspruch damit. Und natürlich wird man immer hellhörig, wenn man denkt, alles Mögliche nimmt man da so zu sich. Weiß auch nicht, hast du das mitgekriegt, die Doping-Dinge, die gerade abgehen im Trailsport?
So am Rande.
Ja, ich will es jetzt auch nicht aufwärmen, aber mich hätte jetzt nur interessiert, ob du da was mitbekommen hast, dass wir einen ersten großen Doping-Fall im Trailrunning haben, wo der letztjährige Weltmeister und OCC-Sieger des Dopings überführt wurde, und das ist jetzt in allen Podcasts rumgegangen, also ich fange jetzt da auch nicht auch noch an, aber da geht es halt dann auch gleich drum, ja, das ist halt schon ein heißes Thema, weil man weiß halt auch nie, wo, wenn man irgendwelche Sachen zu sich nimmt und nicht wirklich kontrolliert, ob die dopingfrei sind, dann kann es schon passieren, dass man irgendwas irgendwo drin hat, auch vielleicht nur in Spuren, was halt auf der Dopingliste steht. Ist jetzt beim Hobbyläufer auch völlig wurscht, weil man es nie entdecken wird und selber wird man es auch nie merken, wenn man es nicht bewusst macht. Aber die Profiläufer, die haben da schon ein Thema, weil die sind im Zweifel in der Nachweispflicht, dass ihr Zeug nichts enthalten hat, was sie genommen haben. Also kannst du nicht sagen, ich habe das genommen und der, keine Ahnung, da steht nichts drauf in den Inhaltsstoffen, was auf der Dopingliste ist. Das hilft dir halt dann nichts. Wenn sie bei dir irgendwas finden, dann bist halt dran. Punkt. Und du musst nachweisen, dass du das nicht genommen hast, und das ist halt im Nachhinein so gut wie unmöglich. Nur deswegen, weil es gerade halt so in der Diskussion ist, habe ich das angesprochen.
Ja, verstehe ich. Aber ja, das ist ja auch dann irgendwie, das sollte ja auch dann der Anspruch an dich selber sein, da nicht zu bescheißen. Oder halt, weiß ich nicht.
Ja. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss ein kleines Ding, weil wir wollten heute nicht so lang machen, weil es schon spät ist. Und wir sind mit unseren Themen, wenn, also ich zumindest, durch. Glaub, du auch, oder?
Ich auch, ja.
Ich würde noch einmal dich dein Handy zücken lassen. Ich will unbedingt eine Revanche jetzt ganz spontan in unserem Strava-Quartett.
Aber da hat er bestimmt geschaut, wo er
mich platt macht. Nein, ich schwöre, ich habe nicht geschaut. Schon. Und ich werde auch... Ich mache es jetzt abhängig vom Spiel, ob ich Sachen rausnehme, wo ich mir sicher bin, dass ich besser bin. Nicht, weil ich geguckt habe, sondern weil ich sonst weiß. Ich nehme dann schon Sachen, die mich auch interessieren. Und nachdem du das letzte Mal gewonnen hast, darfst leider trotzdem du anfangen zu fragen. Wer zuerst drei Stück hat, wo er besser ist als der andere, hat gewonnen. Wie gesagt, ich bin kein Profi-Member, ich habe nur die normalen. Und es darf nichts sein, was wir das letzte Mal schon hatten.
Ja, das macht schon Sinn. Ja, okay. Achso, das siehst du wahrscheinlich nicht. Siehst du die Laufleistung dieses Jahr?
Kilometer. Meinst du? Ja, die sehe ich.
Ja. Ja, okay, dann gehe ich damit rein. Ich habe 376,4 Kilometer dieses Jahr.
Statistiken laufen.
Und ich bete, dass es mehr ist als bei dir, aber ich war am Anfang schon ziemlich faul.
Seit Jahresbeginn Distanz 420 Kilometer.
Was?
Ja, mein Lieber. Ja, mein Lieber. Du unterschätzt und lachst immer meine Backyard Ultra Trainingsrunde, die ich ein paar Mal laufe, dass das nichts bringt, aber das sammelt gewaltig Kilometer. Ich bin bei 420. Ist kein Witz.
Ja, okay, blöd gelaufen dann an der Stelle. Da habe ich wahrscheinlich schon verloren jetzt.
Weiß ich nicht, das hätte ich dich auch gefragt, weil es mich auch interessiert hätte. Okay, Mist. Dann hole ich mir jetzt das 2:0, ganz garantiert. Weil ich brauche einen Sieg in der Revanche. Wenn wir schon auf der Maske sind, seit Jahresbeginn die Anzahl der Läufe. Ich habe 44.
Ich weiß auch gar nicht, wo man das sieht. Um
direkt oben, zwei drüber. Also du gehst auf dein Profil, dann auf dein Profilbild, glaube ich. Auf das Profilbild, warte mal.
Achso, Profilbild.
Ja, ich muss immer auf der Startseite, auf dem Du.
Dieses Jahr, okay, ja, Entschuldigung, ich war falsch.
Ja.
Heute, ja, 26. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, 2:0, aber du bist wieder dran. Eins geht noch vielleicht, oder zwei, oder drei. Noch ist nichts gewonnen.
Okay, dann gehe ich. Ich gehe auf Laufdistanz vor 3 Wochen. Die ganze Woche gesamt.
Also in dem Diagramm drin quasi 1, 2...
Drei Striche, eins, also das zwei, ist die Woche vom 5. Februar bis zum 11. Februar.
Willst du nicht die davor nehmen?
Nee.
Scheiße.
Da habe ich 82 Kilometer.
Ja, da habe ich nur 46, das ist gemein. Das war jetzt echt...
Was hättest du davor gehabt, aus Interesse?
84.
Ja, da habe ich 73, da hätte ich verloren. Nee, ich habe es gut ausgesucht.
Du hast dich gut ausgesucht, ja. Okay, also 2:1.
Gib mir den K.O.-Schlag.
Jetzt kann ich was ganz Gemeines machen. Soll ich?
Läufe jemals.
Nein, das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal. Das ist auch blöd, weil da hast du mich auch schon überholt. Da habe ich letztens schon geguckt.
Also doch, wurde doch gehst für mich.
Nee, da habe ich was, da habe ich aus anderen Gründen
geguckt. Spontan, sagt er da.
Ja, ist auch spontan. Bestens
vorbereitet.
Die Anzahl der geschriebenen Beiträge auf Strava. Ich habe 9.
1.
Ha, siehst, voll der Power-Community-User. Ich habe 3:1 gewonnen. User, Loser. Ich habe 3:1 gewonnen, es freut mich. Das sind wir ausgeglichen.
Ja, das ist Betrug.
Wir können das irgendwann mal wieder nachholen und dann holt sich einer den Gesamtsieg. In diesem Sinne,
okay.
Es war wie immer ein Fest, vor allem jetzt zum Schluss die letzten 2 Minuten. ich wünsche dir ein schönes Wochenende, morgen einen tollen Lauf mit deinen Grödel im Schnee und wir hören uns hoffentlich nächste Woche oder so wieder. Mach's gut und ihr lieben Hörer, macht es auch gut. Bleibt sportlich, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Dann auch von mir noch einen schönen Abend, schönen Mittag, schönes Einschlafen, was auch immer ihr macht. Und achso, ich hau jetzt hier noch einen Gruß raus an den Dennis, weil der hat mir heute ein Bild geschickt, wie er ins Allgäu gefahren ist, Ammergauer Alpen mit seiner Freundin und hat unseren Podcast angehört. Und, da muss ich jetzt ein bisschen Eigenlob quasi fast machen, er hat gesagt, seine Freundin fand so gut, sie wollte gleich noch eine Folge anhören. Also, liebe Grüße an die zwei und ja, bis zum nächsten Mal.
Cool. Bis dann. Ciao.